Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Heute zu Gast bei uns in unserem gläsernen Studio Willi Martin Jäger, Ahnenforscher oder auch Genealoge, wie man es ausdrückt. Willi, herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung.
Immer gerne. Ahnenforscher, ein wirklich spannender Beruf. Damit haben wahrscheinlich noch nicht die meisten wirklich Berührungspunkte gehabt. Aber ich bin mir sicher, dass sich auch wirklich jeder für seine Verwandtschaft interessiert. Und wenn man dann irgendwo mal hinten raus auf wirklich spannende Verwandte trifft, dann interessiert es, glaube ich, jeden. Willi, wie kommt man denn dazu, Ahnenforscher zu werden?
Das liegt daran, dass mein Vater schon die Ahnenforschung ein bisschen betrieben hat, ja, und ich beruflich viel unterwegs war, habe ich gesagt, komm Vater, ich nehme das ganze Zeug mit, ich gebe das alles mal in PC ein. Ja, er hatte handschriftlich alles gearbeitet und ich habe es in PC eingegeben. Bei Eingeben habe ich natürlich festgestellt, da kann was nicht stimmen, da muss man nachschauen, was ist los, wie können wir das berichtigen, und so wächst man ganz langsam rein, ja. Ursprünglich war ich geschichtlich schon sehr interessiert, also Heimatgeschichte. Ja. Ich bin mit 20 Jahren der stellvertretende Vorsitzende vom Heimatverein gewesen und bin so langsam reingewachsen und habe dann mir eine Gruppe gesucht, wo ich mehr Erfahrung sammeln konnte. Und da bin ich in Aalen gewesen, bei den Ostalbgenealogen. Unsere Region hier ist sehr mit Ahnenforschung beschäftigt, also von Aalen bis nach Ravensburg gibt es 4 Vereine oder 4 Gruppen. Das ist also, und da kann man also relativ viel erfahren. Und da gab es den Dr. Metz damals in Aalen. Der hat mich eigentlich so ein bisschen in die Ahnenforschung eingewiesen, sowas. Und es hat mir Spaß gemacht und hat weitergemacht. Und ja, dann wurde in Geislingen der Verein gegründet. Da war ich dann auch dabei. Und irgendwann hieß es, ja, wir brauchen nur einen Vorsitzenden. Und 2010 bin ich dann Vorsitzender vom Arbeitskreis in Geislingen geworden, der zusammen hier den Ulmer Stammtisch auch mit den Württembergern macht. Ja, also so kommt man rein und man arbeitet sich so langsam rein in die Materie, fährt in Archive, schaut bei den Kollegen, was die schon haben. Und da kriegt man einiges mit.
Und baut sich so ein bisschen sein Netzwerk auf.
Ja.
Ne? Das ist ja Ahnenforschung, du hast gesagt, nicht nur unbedingt die Verwandtschaft von anderen rauszubekommen, du arbeitest auch dann dazu noch als Erbenermittler.
Ich arbeite jetzt als Erbenermittler, ja, so neben meiner Rente hin noch ein bisschen was hinzuverdienen, ja. Und da ist man natürlich sehr intensiv damit drin, ja. Da geht es dann, wer erbt. Da gibt es also wirklich tolle Sachen, wo man rauskriegt. Ich habe einen großen Fall, den kann ich nennen. Ich nenne da keine Namen. Ja. Die Frau ist mit 98 gestorben, hatte keine Geschwister, ja, hatte auch keine Kinder, hatte kein Testament geschrieben. Dann geht es zurück an die Elternverwandtschaft, also an die Eltern und deren Geschwister und deren Nachkommen. Und die Mutter hatte nur zufällig 20 Geschwister. Und diese 20 Geschwister, von den 20 Geschwistern haben 17 überlebt und 19 nach Amerika ausgewandert.
Und da will ich gar nicht wissen, wie das dann später aufgeteilt wurde.
Es wurde noch gar nicht aufgeteilt. Die väterliche Seite wurde aufgeteilt, die mütterliche Seite wird wahrscheinlich nie aufgeteilt worden. Allein von der ältesten Tante, die ist 1856 geboren, leben in Amerika 108 erbberechtigte Nachkommen. Von einer Person. Also insgesamt sind es über 300 Erben.
Verrückt.
Das ist wahnsinnig.
Verrückt. Und da sieht man schon mal, was auch diese Thematik alles noch dahinter verbirgt und wie groß wirklich dann dein Schaffensbereich da auch ist. Ja, ich will jetzt ein bisschen auch auf deinen Verein eingehen. Du hast es schon vorhin genannt, bist inzwischen Vorsitzender dort. Wie funktioniert denn so ein Verein, der Ahnenforschung betreibt?
Also es gibt zwei Vereinsarten in der Ahnenforschung. Ja. Die einen, die haben zwar viele Mitglieder, aber die kommen ganz selten zusammen. Da ist man Mitglied, da zahlt man den Beitrag, dann kriegt man einmal im Jahr ein Buch, ja, trifft sich vielleicht ab und zu mal bei Hauptversammlungen, aber sonst hört man von den Mitgliedern untereinander nichts. Ja, der eine ist mit dem zusammen mal ein bisschen, aber so eine richtige Vereinsgemeinschaft gibt es da nicht. Wir sind ganz anders aufgestellt. Wir sind gegründet worden, um hier in der Region die ganzen Kirchenbücher aufzuarbeiten. Wir haben also in den letzten 30 Jahren 40 Gemeinden aus der Region die Ortsfamilienbücher gemacht. Das heißt, die ganzen Kirchenbücher aufgearbeitet von 1540 an, wo die ersten geschrieben wurden, bis Beginn des 20. Jahrhunderts. Das heißt, da sind alle Familien drin. Und das war uns, und da wurde natürlich gearbeitet. Wo ich 2010 den Verein übernommen habe, hatten wir 24 Mitglieder. Also 2010, das sind 15 Jahre, Sie können sich vorstellen. Das Alter von so Mitgliedern, der Jüngste ist dann, wenn wir die ganz Jungen, die wir auch haben, wegtun, ist der Jüngste 60, ja, so kurz vor der Rente. Und der Älteste ist bei über 90. Ja. Also der Jungspund ist der 60-Jährige. Aber wir haben 24 gehabt. Zwischenzeitlich sind natürlich von den 24 12 verstorben. Insgesamt haben wir noch aus den 24 drei Stück im Verein und haben aber heute 86 Mitglieder.
Na, das ist aber also stark.
In den 15 Jahren habe ich im Grunde genommen fast den ganzen Verein neu aufgebaut. Ja,
alles und alles mal gesehen. Und alle alten Gesichter praktisch ja. Gegen neue.
Jeder, der zu mir zur Tür reinkam und etwas wollte, habe ich gesagt, wart erst mal Mitglied, sonst kostet es nämlich viel Geld.
Ja, das ist direkt dabei. Ja. Jetzt hast du auch, ich habe einen ganz, ganz interessanten Punkt bei dir rausgehört, nämlich das Jahr 1540 mit den Kirchenbüchern. Ist das der Maximalpunkt sozusagen, wo ihr rankommt, 1540, oder geht es noch weiter in die Vergangenheit?
In Kirchenbüchern, die beginnen mitten des 16. Jahrhunderts. Ja, also da wurden die ersten Kirchenbücher geschrieben. Davor gibt es solche Aufzeichnungen nicht. Da gibt es dann noch im Adelskreise, da hat man noch was aufgezeichnet, ja, aber als die normalen Bürgerbauern gibt es da nichts. Da gibt es aber dann die Möglichkeit über die Besitzakten, ja, Lagerbücher, Saalbücher nennen wir sowas, ja, über die Besitzakten dann eventuell noch eine oder zwei Generationen zu finden. Ja. In vielen Saalbüchern oder Lagerbüchern steht dann drin, ja, hat es von seinem Vater übernommen, ja, da steht der Vater noch drin und da bei dem steht noch vielleicht auch der Großvater drin, ja, sodass man da so ganz leichte Linien noch hinbringt. Ja. Also es gibt viele Ahnenforscher, die wollen immer zum Karl des Großen vorkommen. Ja.
Ist das so, so wie der heilige
Utopie.
Gral unter den Ahnenforschern?
Ja, Utopie sage ich immer.
Gut. Zum Verein nochmal zurück. Ihr seid jetzt größtenteils hier in der Region natürlich tätig.
Ja.
Ne? Welches Gebiet umschließt es denn genau?
Also wir bearbeiten, jetzt gehe ich mal ein bisschen zurück in die vergangene Zeit, ja, die ehemaligen Oberämter. Das, was heute Kreis ist, ja, war früher mal ein Oberamt im 19. Jahrhundert. Und das Oberamt, da fangen wir an bei Schwäbisch Gmünd, ja. Ein Teil von Göppingen, nicht den ganzen. Dann haben wir das Oberamt Geislingen an der Steige, das Oberamt Heidenheim, das Oberamt Ulm und das Oberamt Blaubeuern. Das sind so unsere Ecke, also von, sagen wir, von Blaubeuern bis Schwäbisch Gmünd und auf der Alp hinten bis ins Herzfeld nach Dischingen. Das ist so die Sache, die wir bearbeiten. Das ist also. Und da haben wir genügend zu tun, das ist also.
Ja, da will ich gar nicht wissen, wie das dann vor allem vielleicht dann auch in Großstädten aussieht zum Beispiel.
Ja, da hat Ulm Glück, muss ich sagen. Es gibt tatsächlich eine Person, die ist momentan dabei, die ganzen Kirchenbücher von Ulm im PC zu erfassen. Und er ist jetzt schon am Beginn des 19. Jahrhunderts und hat also schon von den ersten Kirchenbüchern angefangen, ich weiß jetzt nicht genau die Jahreszahl, wo es in Ulm beginnt, bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts die ganzen Personen erfasst.
Wo wird es schwieriger? Vorneweg, ich sag mal ab 1900 und dann dröselt sich's vielleicht mehr auf und man hat noch mehr Leute? Oder hinten raus, 17. bis 16. Jahrhundert, wo man dann vielleicht weniger Material zur Verfügung hat?
Also schwierig ist es am Anfang der Kirchenbücher, also vom 16., 17., 18. Jahrhundert, weil da wurden die Kirchenbücher als Einzelregister geführt. Die werden heute auch noch als Einzelregister geführt, aber da gibt es noch was anderes dazu. Da haben wir in Kirche natürlich Taufbuch, wo auch manchmal die Geburt eingetragen ist. Dann haben wir das Heiratsbuch und das Sterbebuch. Ja. Und aus den drei muss man dann die Familie zusammenstellen. Das heißt, ich muss erstmal alle Taufen aufarbeiten, alle Ehe aufarbeiten. Das ist also eine Riesenarbeit, eine Familie zusammenzustellen. Und dann gab es 1808, war der württembergische Herzog, hat einen Erlass rausgelassen, dass die Pfarrer die Familien zusammenschreiben müssen. Man hat Familienregister gemacht, da steht dann Vater, Mutter und die Kinder und bei den Eltern stehen auch noch deren Eltern dabei. Mhm. Ja? Sodass man hat man also drei Generationen auf einem Blatt und man kriegt das auch raus. Und bei den Kindern wurde dann die Ehe auch noch eingetragen, dass man weiß, aha, der hat da geheiratet. Die Sache, die macht es dann leicht von 1808 an. Und jetzt kommt's, aber nur in Württemberg. Im ehemaligen Herzogtum. In Bayern gibt es auch teilweise was, weil die haben sich an der Grenze entlang haben sie auch was gemacht. Ja. Aber nur in Württemberg gibt es die echten Familienregister. Und die wurden in Württemberg geschrieben bis nach dem Krieg. Ja.
Das heißt jetzt jemand, der seinen Stamm eventuell in Ulm hat, tut sich deutlich leichter als jemand, der in Neu-Ulm seinen Stamm hat. Oder gehört das noch zur Grenze mit so dazu?
Da lief es ja noch ein bisschen, da gibt es noch, gibt's auch Familienbücher teilweise. Ja, aber das ist wirklich, da hat man dann wirklich gesehen. Und diese Familienregister, die wurden dann 1958, zuerst 1938 gab es dann ein Eheregister, wo auch die Kinder eingetragen wurden. Und 1958 wurde das Familienbuch in Deutschland weit eingeführt. Also ab 1958 gibt es das Familienbuch. Und es hielt genau 50 Jahre, bis 2008. Und da hat ein Badener, unser ehemaliger, damaliger Innenminister Schäuble, hat es wieder alles abgeschafft. Heute gibt es kein Familienbuch mehr, kein Familienregister, nichts mehr. Es gibt nur noch Geburtenregister, Heiratsregister und Sterberegister. Und also die Zukünftigen müssen genau das wieder tun, was wir jetzt von früher gemacht haben. Ja,
also ihr habt praktisch noch so 30, 40 Jahre gute Zeit und dann wird es langsam wieder ein bisschen kritischer.
Ja, dann wird es kritischer. Also genau nach 200 Jahren wurde das, was damals eingeführt wurde, wieder abgeschafft, komplett.
Ja, da wissen wir, wie fühlt sich das an als Ahnenforscher selbst, also solche politischen Entscheidungen?
Mir macht es nichts mehr aus, ja. Und die anderen müssen schauen, wie sie weiterkommen. Ja. Wir mussten auch schauen, wie wir die Alten zusammengebracht haben. Also, aber es wird schwieriger, sag mal so. Wir haben früher waren die Leute eher sesshafter. Ja. Da gab es, ich sage immer, Schullehrer, Pfarrer, Landfahrer. Das waren die drei, die schwierig sind zum Herausbringen. Alle anderen waren ja irgendwo sesshaft, die blieben ja im Ort oder vielleicht im Nachbarort, da kriegt man das zusammen. Ja. Aber heute wird in Ulm geboren das erste Kind, da hat es einem nicht gefallen, da geht man nach Neu-Ulm rüber in die Klinik, da wurde das zweite Kind geboren. Wohnen tut man nicht in Ulm, nicht in Neu-Ulm, sondern vielleicht in Langenau.
Und man zieht vielleicht auch viermal um im Leben.
Ja, und man zieht viermal um und die Familie wird gar nie zusammengeschrieben, sondern man ist immer nur am Suchen, wo sind sie jetzt gewesen. Also ohne die Einwohner-Melderegister kommen wir in Zukunft auch gar nicht mehr aus. Es ist schon die nächste Akte, wo man jetzt braucht, Einwohner-Melderegister. Ja? Also da gibt es wirklich schwierig. Ich mache gerade Digitalisate von einem Einwohner-Melderegister, ein Dienstbotenregister aus der Stadt Geislingen, da mache ich die Digitalisierung gerade, weil in Geislingen brauchte man viele Dienstboten, ja, Dienstmägde und Knechte und so, und da kamen die von überall her und wurde extra Register geschrieben. Also es ist hochinteressant, wo die Leute herkamen und wo sie dann wieder hin sind. Ja, es ist also,
Da kann ich ja auch einspringen mit mir selber, weil ich bin ja auch nur hierher gezogen. Jetzt ist es inzwischen 7 Jahre her, komme ja auch ursprünglich nicht aus Schwaben. Das dürfte natürlich dann so für euch auch schwieriger sein. Wir können es ja ansprechen. Wir haben uns vor 3 Wochen mal ein bisschen zusammengeschrieben, ob das irgendwie funktioniert, da hier kurzfristig so ein bisschen Ahnenforschung anzustellen. Und das war natürlich absolut nicht möglich in der kurzfristigen Zeit und vor allem nicht bei mir, weil ich komme ursprünglich aus der Richtung Fürstenfeldbruck, Dachau bei München. Mhm. Jetzt frage ich mich, ihr habt ja mit Sicherheit trotzdem auch in Deutschland weit, gibt es ja Genealogen, gibt es ja Ahnenforscher. Wie weit geht denn euer Netzwerk und kommt ihr auch natürlich mit mehr Aufwand an Leute hin, die eben von weiter weg hierher kommen?
Ja, also es gibt in Deutschland einen Dachverband, den DAGV, Deutsche Arbeitsgemeinschaft Genealogischer Verbände. Da sind wir unter einem Dach mal. Ja. Und man hat natürlich die Kontakte zu den anderen Vereinen. In Bayern gibt es zwei große Vereine. Es gibt den Bayerischen Landesverband für Familienkunde. Da ist der nächste Stammtisch sozusagen in Günzburg drüben. Da treffen sich die aus der Region, dann Tapfheim bei Donauwörth, da treffen sich immer wieder die Schwaben. In Augsburg haben sie eine große Bibliothek. Also da kriegt man das. Dann gibt es den Fränkischen, der sitzt in Nürnberg. Ja. Dann gibt es in Baden-Württemberg gibt's den Verein für Familienkunde. Der Sitz ist in Stuttgart, hat aber Arbeitsgruppen in Aalen, in Biberach. Ja. Also in ganz Baden-Württemberg. Dann gibt es in Oberschwaben, in Ravensburg, die oberschwäbischen Forscher. Das ist auch ein eigener Verein wie wir. Ja. Und so gibt es in ganz Deutschland Gruppen, die Ahnenforschung machen. Die Kontakte haben wir natürlich. Wenn wir da einen suchen, dann fragen wir natürlich da auch an. Dann gibt es für die ganzen Landsmannschaften, die Sudetendeutschen, die Pommern, alles was so ehemaliges deutsches Gebiet war, gibt es auch Vereine, sodass man bei denen auch anfragen kann. Nur ich habe immer die Erfahrung gemacht, ich brauche da ewig lang, bis ich da was bekomme. Ja. Das ist, weil die ja so strukturiert sind, dass sie nicht alles zentral haben, sondern die einzelnen Forscher. Ja, muss man vielleicht den fragen oder den fragen, der macht das. Aber man kriegt was raus. Wichtig ist, muss ich sagen, wenn man eine eigene Ahnenforschung machen will, dass man erstmal selber sich seine Vorfahren, die man noch in der Familie erforschen kann, dass man die erfragt. Ja, das ist wichtig, dass man die mal hat. Familie fragen, da gibt es dann sicherlich da weiß ich den Onkel Fritz, der hat mal was gemacht, ja. Und so kommt man dann da rein, das ist also, aber die Vereine untereinander sprechen sich schon ab und schauen, dass sie auch was zusammenkriegen.
Aber dann bleiben wir doch bei dem Punkt, dass wenn ich Ahnenforschung machen will und meine Verwandten rausbekommen will, wie muss ich denn das angehen, wenn ich jetzt bei dir vorstellig werde? Was muss ich denn da mitbringen, was kann ich erwarten?
Also mitbringen musst du alles, was heute noch unter dem Datenschutz steht. Das heißt, Geburten bis zu vor 110 Jahren, Gestorbene, die kürzer als 30 Jahre verstorben sind und Ehen mit 80 Jahren. Ja, also 80 Jahre, die musst du mitbringen. Das heißt, wir brauchen die Daten bei dir jetzt. Wie alt bist du, Frage noch?
27.
Mit 27 gehe ich davon aus, eine Generation, da sind wir schon bei den Eltern, die sind in den 50er Jahren, vielleicht geboren 60er Jahren. Ja. Ja? So, dann kommt die nächste Generation, die ist in den 20er Jahren geboren, da sind wir schon bei 2 Generationen. Bis wir da am Datenschutz raus sind, sind wir bei 4 Generationen, die du eigentlich mitbringen musst. Die jetzt noch im Standesamt liegen, ja, wo man Standesamtsregister braucht. Die kriegst du auch von deinen direkten Vorfahren. Ja, das geht dann los bei den Eltern, das sind 2 Personen. Dann kommen die 4 Großeltern, die 8 Urgroßeltern, die 16 Urgroßeltern. Und dann kommen 32 Urgroßeltern. Ja, und das geht so hoch, 32, 64. Der Baum wird immer breiter. Ja. Und wenn du dann bei uns anfängst, also wir können von den Orten hier in der Gegend auf jeden Fall ab 1875 zurück haben wir die Sachen. Ja, wir haben auch viele, die danach laufen. Ja, aber ab 1855 auf jeden Fall. Und die, die unter dem nicht mehr unter Datenschutz, können wir auch preisgeben. Ja, aber alles, was im Datenschutz ist, da machen wir eigentlich zu. Die musst du selber bringen und dann können wir weitermachen.
Jetzt hast du schon gesagt, es stapelt sich wahnsinnig auf. 4, 8, 16, 32. Wie kann man sich denn das bildlich vorstellen, wie du arbeitest? Weil ich stelle mir jetzt so eine Ahnenwand vor und da passen ja wahrscheinlich mal von links nach rechts dann maximal wirklich 16 Verwandte noch irgendwo drauf. Aber du gehst ja bis ins Mittelalter zurück. Wie kann man sich denn das bildlich vorstellen, wie du die alle miteinander verpackst?
Also dazu gibt es heute EDV-Programme. Ja, also früher hat man es auf dem Blatt Papier gemacht und hat man gesagt, so, jetzt habe ich 3 Generationen drauf, jetzt kommen die nächsten 3 Generationen, da heißt das nächstes Blatt sowieso, dann nächstes Blatt sowieso und da waren halt immer so 2 Generationen oder 3 Generationen drauf. Also heute machen wir das natürlich mit dem Ahnenforscherprogramm und da lässt sich das alles relativ gut darstellen, ja, und kann man ganze Bäume ausdrucken. Also wenn ich meine Ahnen komplett ausdrucken würde, wäre nur 1,20 Meter hoch das Ding. Also von der Höhe her braucht man nicht viel Platz, aber von der Länge sind es 50 Meter.
Ja, also das hat hier nicht mal im Weihnachtsmarktstudio Platz.
Nein, ja, nicht. Wir haben ich habe meine, von meinem ersten Jäger habe ich alle Nachkommen erforscht. Was schätzt du, wie lang das so eine Tafel wäre, dass alle Nachkommen drauf sind?
Ach, 200 locker, wenn nicht viel mehr, weil das ist ja praktisch, du gehst ja von dir zurück, aber wenn du von dem, wo du hinkommst, dann wieder alle 2 geöffnest, das geht ja fast ins Unendliche.
Einen halben Kilometer.
Halber Kilometer. Also, da rollen wir mal so eine Ahnengalerie hier einmal ums Ulmer Münster drumherum. Wahnsinn. Ja. Ahnenforschung, welche Fragen? Also ich kriege ja jetzt nicht nur meine Verwandten am Ende dabei raus, sondern du kannst ja auch andere Fragen mit Ahnenforschung beantworten.
So, und jetzt wird es interessant. Wenn ich mal meine Ahnen habe so und auch die Nachkommen so, wenn ich die Familie so habe, dann frage ich ja, wie haben die gelebt? Gibt es da vielleicht noch Bilder davon, ja? Wo haben sie gelebt? Ja, und dann wird es interessant. Da geht man in ganz andere Akten. Und dann geht's in die Archive. Und da wird's dann lustig. Ich habe ein Buch geschrieben von Gussenstadt und seine Einwohner von 1119 bis 1545. Ich musste sage und schreibe 15 Archive besuchen.
Was kam dabei raus? Wie die Leute da gelebt haben?
Ja, da gibt es dann, welches Eigentum, das sie hatten, ja, ob sie einen Hof hatten, was sie Abgaben leisten mussten. Da kam dann einiges raus. Ja. Und da habe ich dann für den Ort eigentlich auch noch einen ganzen Ortsplan gemacht. Wie viele Häuser waren 1500 oder 1474 im Ort? Ja, da ist die erste Beschreibung da, wie der Ort ausgesehen hat. Dann gibt es nächstes Buch, gibt es 1538. Da war der Ort noch schon größer. Das heißt auch, neben der den Familien, auch ein komplettes Häuserverzeichnis und weiß genau, wer in welchem Haus gewohnt hat. Ja, da wird es dann interessant. Dann kommt Fleisch dran. Dann gibt es in den Archiven Viehzählungslisten. Lustigerweise ist es einmal interessant, wenn man heute so einen Großbauern hat, der hat 100 Stück Vieh im Stall stehen. Was glaubst, was damals 1600, so vor dem 30-jährigen Krieg, wie viel Vieh, dass da ein Großbauer im Stall stehen hatte?
10. Vielleicht 3.
Vier Kühe, 2 Pferde. Vielleicht mal, wenn er noch Anspanndienste leisten muss, dann 4 Pferde, ein paar Schweine und dann bei uns auf der Alp natürlich eine Herde Schafe. Aber das war alles. Und er durfte gar nicht mehr haben. Es war vorgeschrieben, wie viel das er haben durfte. Und da kriegt man dann so ein Gefühl, ja, was damals und was er dann von der Ackerfläche bearbeiten musste, ja. Und da gibt es bei uns im Ort das Phänomen, dass oft die Kleinbauern, es gibt Und das ist eigentlich so eine Sache, wo ich noch vielleicht auch sagen muss. Man redet bei uns von Söldnern. Ja? Und wenn aus Norddeutschland einer bei uns was forscht, dann findet er den Söldner. Ja? Und er sagt, ich habe so viele Soldaten bei euch gefunden. Dann sage ich, nee, es ist kein Söldner in dem Sinn, als militärischer Söldner, sondern er ist Söldner und eine Söld ist ein Kleinbauer. Ja, der ist eigentlich noch, der gehört noch zu dem großen Bauern, ja, hat sich da aber ein bisschen Eigentum geschaffen und da gab es dann bei uns einen ehemaligen abgegangenen Ort, ja, und diese Fläche, die wollten die Großbauer gar nicht, ja, die haben es gesagt, da müssen wir viel zu weit rausfahren, ja, da sind wir mehr unterwegs, wie wir draußen arbeiten können. Und das haben die Söldner übernommen und da hatten die auf einmal mehr Landfläche wie der Bauer. Das ist also sagenhaft, wenn man da so mal reingeht in die Akten und dann stellt man fest, ja, dein Großvater war auch Söldner, der Uropa war Söldner und dann hat er, aber die durch die Erbteilung bei uns in der Gegend sind das alles wieder noch klein, sind die alle noch wieder kleiner geworden. Ja? Also war das alles wieder verstreut. Heute wird es umgedreht. Heute sind wieder 4, 5 große Bauern, die ganze Landfläche bewirtschaften. Ja? Die kleinen Söldner gibt es nicht mehr.
Ja. Aber faszinierend, was dann für Geschichten tatsächlich daraus entstehen. Da möchte ich dich kurz fragen, hast du dich schon mal, wenn du jetzt guckst, ja, du weißt, wie 1500 ungefähr irgendwie so das Dorf ein bisschen aussah, bist du schon mal irgendwie darauf gestoßen, dass du jetzt irgendjemanden kennst aus deiner Umgebung, wo du dann weißt, eure Verwandten haben schon 1500 irgendwie in dem Dorf nebeneinander gewohnt?
Ja, klar, immer. Unser ganzer Verein ist miteinander verwandt. Das ist das Erste, wenn wir ein Vereinsmitglied kriegen, dann schauen wir, wie wir miteinander verwandt sind.
Ja, also, so ein Aufnahmeritual.
Ja, eigentlich. Wir schauen, wie sind wir miteinander verwandt. Also es gibt kaum ein Mitglied, das nicht mit irgendeinem anderen verwandt ist. Ja, das also, es ist aus der Region heraus. Ja. Es gibt, ja, das ist, klar, wenn einer aus Norddeutschland zuzieht und bei uns in den Verein kommt, den schaffen wir nicht zusammen zu kriegen. Ja. Aber die hier aus der Region sind und kriegt man alle irgendwie zusammen. Wenn einer mit dem Hagmeier aus Eichen, Hagmeier in Eichen, bei Nellingen oben, ja, wenn der den als Vorfahren hat, dann ist er mit allen verwandt.
Das ist so euer Ausgangspunkt.
Das ist so, Hagmeier Eichen ist so ein Typ, der so ein zentraler Punkt.
Ja. So, also stellen wir uns jetzt mal vor, ich würde irgendwie jetzt auf euch zugehen, habe auch gesagt, ich trete dem Verein gerne bei. Wie würdest du denn dann vorgehen? Also, wie lange dauert sowas, bis du jetzt da meine Ahnen herausgefunden hättest? Wir gehen jetzt mal davon aus, ich würde hier aus der Region auch kommen. Und wie gehst du vor mit den Dokumenten, die du dann hast?
Ich würde erst mal sagen, arbeite was. Bring mal die Unterlagen, die wir brauchen, und dann schauen wir mal, was wir haben. Ja? Und dann kann es ganz schnell gehen. Dann kann es innerhalb von 5 Minuten sein, dass du bis zum 16. Jahrhundert Vorfahren hast. Ja? Weil wir haben eine Datenbank, die hat zwischenzeitlich so knapp 1 Million an Personen hier aus der Region erfasst. Also da ist die Verknüpfung, geht dann relativ schnell. Ja? Also da kann es relativ schnell gehen. Aber wenn man Mitglied ist, gibt es natürlich eine Spende dann für den Verein und dann kann man, und dann kriegst du ja auch gleich eine Arbeit bei mir.
Ja, jetzt noch, Spende hast du schon angesprochen. Ja. Generell Kosten, also du hast vorhin gesagt, man muss dann auf die Ämter auch zugehen. Ganz umsonst wird man das nicht kriegen, ne?
Ja, das ist es. Also auf den Ämtern, wenn man heute eine Urkunde bestellt, also muss ich eigentlich auch sagen, man sollte keine Urkunden bestellen, sondern man muss die Register bestellen. Weil in der Urkunde wird nur bestätigt, dass der da geboren ist. Ja? Im Register steht dann auch noch drin, wenn es vielleicht ein voreheliches Kind war, ob er nur anerkannt wurde, ja? Oder den Namen nur tragen durfte, oder wirklich als legitimes Kind geführt wird. Ja? Wobei man da auch aufpassen muss, selbst wenn man als legitimes Kind geführt wird, ob es wirklich der Vater ist. Da gibt es auch so Sachen. Also da ist schon... Aber so eine Urkunde, wenn man heute die Urkunde bestellt, ich habe heute Morgen schon eine Rechnung bekommen, ja, Einsterberegister 20 Euro. Ein Geburtsregister, 20 Euro. Ja, also so um die 20 Euro, man kann es auch mal billiger kriegen, ja, das ist, aber man kann es auch teurer kriegen. Ich habe auch schon 30 Euro bezahlt, ja, wo man für ein Register, es hat ein Datum bestätigt, ja. Und da kommt es dann bei 16 Personen, bis man so mal in die Urgroßeltern reinkommt, kommt es dann schon zusammen. Ja. Da kann man ja zusammenrechnen. Bei den Eltern, gut, die hat man vielleicht noch, die Großeltern findet man vielleicht auch noch bei den Eltern, die Urkunden liegen oder Register. Aber dann geht's los und dann, es sind gleich mal, also ein Tausender beim Anfang ist gut drin, ja.
Okay, also wer sich wirklich mit seinen Ahnen beschäftigen möchte, der sollte auch ein bisschen davor drüber nachdenken.
Und man sollte nicht glauben, es gibt ja auch Berufsgenealogen, ja. Ein Berufsgenealoge arbeitet zum Stundensatz, ja. Ich weiß nicht, was sie gerade verlangen, aber arbeiten auch nicht für weniger wie ein anderer, ja. Also selbst wenn er jetzt sagt, ich arbeite für einen Stundensatz von 50 Euro, ja, jetzt sucht er eine Stunde im Archiv nach jemand, ja, und findet nichts. Die 50 Euro muss ich trotzdem zahlen. Ja. 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 Also, wenn dem selber das Hobby ausüben, ist natürlich wesentlich komfortabler. Ja. Und, ja, gut, dann findet man wieder einen. Hast du da was? Ja, da habe ich was. Und dann geht es weiter. Ja, das ist also, wenn wir das alles berechnen würden, was wir an Daten rausgeben, dann wären wir schon längst reich. Ja, das sind wir nicht.
Jetzt hast du schon gesagt, ihr benutzt hauptsächlich dann eben für den Anfang Dokumente eben vom Amt, Sterbeurkunden, Geburtsurkunden, solche Sachen. Wenn ihr weiter dann zurückgeht, an welche Dokumente geht es da? Kirchenbücher war schon
ein wichtiger Punkt. Kirchenbücher, das sind die wichtigsten. Und wenn man dann mehr ins Detail geht, dann kommen die ganzen Gemeindeakten, ja, Einwohnerakten, Bürgerbücher, alles, was da so gibt. Da gibt es also eine ganze Litanei an Akten, die man dann durcharbeiten kann, um einfach mehr zu den Vorfahren zu erfahren. Ja. Aber viele begnügen sich, wenn sie mal so eine Ahnentafel haben, ja, wo man zurückkommt bis ins 17. Jahrhundert. Ja, dann sind sie schon glücklich, ja, da habe ich was, ja. Und dann verlieren sie auch mit der Zeit die Lust, da was zu machen, weil es dann doch mühsam wird. Oder sie werden süchtig und wollen noch mehr. Weil Anforschung ist eine Sucht.
Einmal angefangen, kann man nicht mehr aufhören.
Das ist ganz einfach. Du findest eine Person und die erste Frage, wo du hast, wer war Vater und Mutter? Also suchst du schon wieder zwei Personen. Und so geht es immer weiter, ja. Und ja, die will ich jetzt auch noch rausholen. Da bist du so an einem toten Punkt, wo der von irgendwo hergezogen ist, dann fängst du an. Jetzt, wo suche ich? Wo muss ich jetzt? Und da geht's dann so richtig rein. Aber es macht Spaß. Also ich kenne genügend, die haben angefangen, haben es dann in jungen Jahren angefangen, haben es dann liegen gelassen. Und jetzt, wo sie Rente zugehen, jetzt fangen sie wieder an.
Ist praktisch, eigentlich ist es ein Puzzlespiel für richtige, richtig fortgeschrittene Leute, sag ich mal.
Ja, einfach für Leute, die Lust an der Geschichte haben, ja? Weil man erfährt sehr viel über die Geschichte, man kriegt sehr viel mit, ja, das ist, man muss da einfach mehr, ich habe gestern durch Zufall eine Sendung gesehen, da ging es darum, wo kommt das Wort Vorsitzender her und Angestellter. Bei den Römern gab es nur einen, der sitzen durfte. Das war der Chef. Die anderen standen. Daher, der saß vor. Und, ja, und solche Sachen kriegt man natürlich auch raus. Ja, das ist, wo jetzt nicht in so tiefgreifend runter, aber man kriegt doch einiges raus und Begriffe, die man heute gar nicht mehr kennt. Ja, da wird dann gerätselt dann. Was heißt jetzt das wieder? Ja? Ich habe in einer Akte was gefunden. Da steht drin, die frühere Taverne, heute eine Schügin. Ich habe Sprachwissenschaftler kontaktiert, ja, ich habe Dialektforscher kontaktiert. Es kann mir heute noch keiner sagen, was eine Schügin ist. Ich finde die Schügin bei uns im Ort. Ich finde die Schügin in Hussenhofen bei Schwäbisch Gmünd genannt in der Akte. Ich finde den Namen Schügener. Ja. Es gibt sogar einen Ort Schügenen. Ja. Aber wo dieser Begriff herkommt, weiß kein Mensch, was das bedeutet. Es ist noch nicht erforscht. Das ist
irgendwo in der Geschichte liegt es vielleicht.
Ja.
Ja, Geschichte ist auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Staaten. Ja. Gehen wir mal ein bisschen auf Auswanderer und Einwanderer ein. Auf welche Probleme stoßt ihr da?
Probleme bei Auswanderern ist natürlich, wo sind sie hin? Ja, man findet bei uns in der Akte, dass sie vielleicht ausgewandert sind. Wo sind sie hin? Ja. Gut, der Großteil ging nach Amerika. Ja. Also das ist, ich sage, 90% der Auswanderer sind nach Amerika. Im 19. Jahrhundert, dann schon früher, ging es natürlich gen Osten, Ungarn, bis runter Bessarabien, ja, mit der Ulmer Schachtel wurden viele die Donau hinuntergeschifft, ja, und die dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder zurückkamen, ja. Da gibt es einen ganz eigenen Verein der Donauschwäbischen, die ihre Ahnenforschung machen, ja. Die arbeiten wie die Wilden. Da gibt es also wirklich sehr viele Ortsfamilienbücher aus der Batschka, aus Ibra her, wo die waren und wieder zurückkamen und arbeiten da ihre Vorfahren auf, ja, und suchen dann wieder den Anschluss in Deutschland. Das ist dann lustig, ja, also die sind ausgewandert, sind wieder zurückgekommen. Aber wo kommen sie ursprünglich her?
Kann man da auch die, so eine Tour nachverfolgen auf der Weltkarte?
Ja, ja. Jetzt Amerika, da ist es ganz anders. Die nach Amerika ausgewandert, da sind heute sehr viele in Amerika dran, die wollen wissen, wo ihre Wurzeln sind. Und da ich gerade andersrum arbeite und sage, ich will wissen, wo die hin sind, ja, verknüpfen wir uns da. Ja. Also ich finde dann Leute und kann dann sagen, pass auf, ich habe deine Vorfahren. Ich habe in der eigenen Familie von meinem Urgroßvater sind 3 Geschwister ausgewandert. Alle 3 nach Amerika. Von 2 wussten wir, wo sie hin sind. Die sind in Iowa gewesen. Den 3. wusste ich nicht. Ich hatte noch 2 alte Briefe von denen aus Iowa, wo die beschrieben haben, was sie so. Das habe ich ins Internet gestellt und habe gesagt, so, und jetzt suche ich noch einen 3. Da weiß ich aber nicht, wo der hin ist. Der heißt so und so, ist da und der geboren. Ich habe genau ein halbes Jahr gedauert, bekam ich ein E-Mail, wir müssen verwandt sein. Jetzt hat die gute Frau in Ohio, saß die, hatte genau von den gleichen Personen auch Briefe, die miteinander, also ihr Vorfahr, der mir nicht bekannt war, wo er hin ist, ja, hatte die Briefkontakt mit dem Bruder und mit der Schwester in Iowa.
Ja. Ja,
und die hatte sogar noch einen Brief von meinem dreifachen Urgroßvater, ja, also der von Deutschland nach Amerika ging.
Wahnsinn.
Ja, und das ist, da habe ich dann die ganze amerikanische Verwandtschaft natürlich mitgebracht, mitbekommen und habe die dann, die waren 2000 da, haben ein großes Familienfest gemacht, habe ich alles, was ich, alle Jägers, die ich kannte, habe ich eingeladen und da waren die natürlich auch dabei aus Amerika und bin dann 2005 rüber, habe die besucht und kurz bevor ich nach rüber flog, einen Tag vorher, kriege ich ein E-Mail aus Florida von einer Verwandten, die Nachkommen ist von denen aus Iowa. Da sage ich, also, ich bin auf dem Flug nach Ohio, aber nach Florida komme ich nicht. Da sagt sie, hat sie es zurückgeschrieben, kein Problem. Ihr Vetter, der auch verwandt ist, ja, der wohnt in Columbus, Ohio und hat mir die Adresse gegeben. Und ja gut, bin ich da zuerst mal zu den Verwandten hin, die ich da über E-Mail-Kontakt rausgekriegt habe, habe die besucht. Und dann habe ich gesagt, ja, sie fahren jetzt zu den Söhnen, ja. Und dann hat die mir die Adresse gegeben von den Söhnen. Denke ich, ja, sag mal.
Das kenne ich doch.
Die Adresse ist doch fast in der gleichen Ecke wie die, wo ich da habe von der Wein. Also wir sind zu den Söhnen, da habe ich nachmittags um 3 habe ich gesagt, ich habe noch einen anderen Besuch zu machen, ob sie mitkommen wollen. Also haben sie, ja, dann sind sie mitgekommen. Also, war nur 2 Straßenzüge weiter. Hab da geklingelt, hab mich vorgestellt. Ja, also der Ron hatte schon gewusst von der Cousine, dass wir kommen. Ja, also. Und habe ich gesagt, darf ich vorstellen? Ihr zwei
Deine
seid
Familie. Väter.
Habe ich also in Amerika die Leute zusammengebracht.
Ah, das ist doch auch schön. Ja,
ja, das ist...
Wahnsinn. Also da kann auch, glaube ich, jeder so ein bisschen da mitdenken, was man da für eine irre Verwandtschaft vielleicht auch rausbekommt.
Ja, tolle
und in welche
Sachen.
Länder es auch gehen kann. Ja? Gibt es irgendwie, also du sagst jetzt, Amerika ist besonders einfach. Hast du auch ein paar Länder, wo du sagst, also wenn jemand da Verwandtschaft hat, da wird es schwierig ranzukommen.
Also schwierig wird es, ja... Wenn man selber rüberfährt jetzt in die östlichen Länder, Polen, Tschechei, Slowakei, wenn man selber rüberfährt, kann man sicherlich was erreichen, ja. Da ist es nicht so tragisch. Aber wenn man jetzt von Amts wegen da was sucht, da wird's schwierig. Also da geht's übers Konsulat und. Also das ist ein Riesenthema. Ich habe zum Beispiel auch eine Forschung in Chile gemacht. Da habe ich auch einen Auswanderer, der nach Chile ist, ja, wollte ich die Nachkommen erforschen, und habe dann eine Frau, die in Chile auch Ahnenforschung macht, gefunden und habe der das geschrieben. Eine halbe Stunde später kriege ich das E-Mail zurück. Ja, das ist kein Problem, das sind meine Nachbarn gewesen. Also, da ging es dann auch wieder schnell.
Das ist Wahnsinn, wie die Welt da zusammenkommt.
Ja, die Welt ist klein, sage ich immer. Man muss nur wissen, wo man hinlangen muss.
Vor allem für einen Ahnenforscher ist die Welt, glaube ich, klein. Ne?
Ja, weil sie wird immer kleiner. Sie wird immer kleiner durch die kommerziellen Anbieter, wo wir jetzt haben. Ja, da kann man einiges. Wobei, da muss man vorsichtig sein. Da darf man nicht alles glauben, was da drin steht in den kommerziellen Datenbanken. Da muss man auch mal... wenn man keine Quelle dahinter hat, nicht das Originalblatt Papier, dann ist immer mit Vorsicht zu genießen.
Ja,
und die da ihre Stammbäume reinsteuern, da muss man auch aufpassen. Ja. Ja, ich habe das eine kleine Beispiel, das ich immer wieder benutze. Ich habe bei meinem Ortsfamilienbuch von meinem Heimatort den Ort Gussenstadt mit GU-Punkt abgedacht. Habe dann irgendwann mal eine Datei jemand gegeben, der hat er auch wieder weitergegeben. Und die landete dann in Amerika. Und der Amerikaner hat aus dem GU-Punkt, ja, wie was Gussenstadt bedeutet, Guam gemacht. Jetzt ist der gute Mann, den er als Vorfahre hatte, aus Guam. Ja, also, aber das kriegt man dann nicht mehr raus.
Also du würdest da tatsächlich auch eigentlich eine kleine Warnung aussprechen für die,
Fall. Die
jetzt vielleicht nicht auch die das alles auf sich nehmen wollen und dann nur vielleicht mal kurz googeln und in irgendwelche Online-Programme oder sowas reinschauen, da kommt vielleicht nicht immer der echte Verwandte bei
uns. Dann lieber mal zu uns kommen und mal fragen, kann das sein, dass das passt?
Ja. Ich will noch ein bisschen über Kuriositäten mit dir sprechen. Mhm. Falls möglich, ne? Einfach, was hast denn du alles schon in der Ahnenforschung an kuriosen Sachen erlebt? Hast du irgendwelche berühmten schon mal erforscht?
Selber nicht, aber ein Kollege von mir hat sich die Mühe gemacht, die Vorfahren von Obama, der hat deutsche Vorfahren rauszufinden, ja, und ist da losgezogen und hat dann tatsächlich eine Verbindung rausgefunden, die hier in die Gegend führt. Ja. Ein Auswanderer, dem sein Vorfahre kam aus Geislingen an der Steige, mit dem Namen Kraft, und dann haben wir ja natürlich unsere Ahnenlinie mit dem Namen Kraft auch und sind dann zusammengekommen. Also wir haben beide, also auch ich wie auch der, den Obama in unserer Verwandtschaft. Ja, es geht zwar zurück bis 1590, wo das zusammenfließt, aber Obama hat zumindest den einen Vorfahren gleich wie wir.
Das ist Wahnsinn, ne? Also auf welche Leute man da stoßt. Ja. Würdest du auch sagen, jeder auch von den Leuten jetzt da draußen hat irgendwo einen berühmten Verwandten vielleicht sich in seiner Ahnenlinie?
Würde ich sagen, ja. Irgendeiner ist immer dabei. Und wenn es der Robert Bosch ist, ja, weil der Bosch ist hier aus Albeck gebürtig, ja, sein Urgroßvater war aus Gussenstadt. Das ist der Name Bosch, wer einen Bosch in den Vorfahren hat, auch den Bosch, Robert Bosch in der Verwandtschaft. Das ist normal.
Also für jeden praktisch ein bisschen die Hoffnung da, dass man auch bei sich irgendwo in der Verwandtschaft einen Berühmten dann findet. Noch eine Sache, nicht nur Verwandte, sondern eben auch Berufe ist eine Sache, auf die ihr dann ein bisschen kommt. Kuriose Berufe, was hast du alles schon erlebt? Und die Sprache verändert sich auch von den Berufen.
Ja. Also kuriose Berufe ist wieder aus meiner Familie. Ja. Meine Vorfahren waren Löffelmacher. Und ich finde im ganzen Umkreis hier nirgends in keinem anderen Dorf Löffelmacher wie bei uns in Gussenstadt.
Haben Sie die ganze Region beliefert?
Ja, und da habe ich mich gefragt, wo haben die ihre Löffel verkauft? Und dann kam ich durch Zufall in Breitingen, bei Holzkirch, ja, in den Kirchenbüchern, taucht auf, dass die Frau von Georg Jäger, Löffelmacher aus Gussenstadt, auf dem Weg, und jetzt kommt's, und jetzt sind wir wieder ganz aktuell, zum Weihnachtsmarkt, damals war es noch der Nikolaimarkt, ja, ein Kind geboren hat. Also die haben bis nach Ulm, zumindest bis nach Ulm, ihre Löffel gekauft.
Aber auch interessant, dass du das dadurch rausbekommst, ja, dass sie auf dem Weg ein
Kind... Auf dem Weg zum Markt, ja. Also haben die ihr Kind geboren, zum Nikolaimarkt. Das ist also... Das heißt, die Frau war hochschwanger, ist aber trotzdem mit auf den Markt gegangen, ja. Kinder hat man halt gekriegt.
Ja. Ja, wenn halt auch auf dem Wegesrand, ja, auf dem Weg zur Arbeit sozusagen.
Ja. Meine Urgroßmutter hat immer gesagt, ich habe meine Kinder auf dem Kartoffelacker verloren.
Heutzutage nicht mehr denkbar. Ja. Noch ein zweites Thema mit Sprache. Ihr habt auf eurer Webseite nämlich eine eigene Kategorie mit verhunzten Vornamen.
Ja, Agnes, Anges, alles Mögliche, was da geschrieben wurde. Ja, also der Jörg, der Georg wird zum Jörg. Ja, es ist, der Pfarrer hat geschrieben, ja, oh, mein Jörg, ja, dann hat er den Jörg nicht geschrieben. Ja, der Hans-Jörg, ja, war es wahrscheinlich, ja, oder der Johann Georg. Ja, das ist, und das macht natürlich auch so eine Forschung ein bisschen schwieriger. Ja, wobei, wenn man dann lang genug drin arbeitet, dann macht man so, geht man her und sagt, gut, der heißt Hans-Jörg, den schreiben wir Johann Georg. Grundsätzlich mal, dass man die Leute auch wieder zusammen. Und dann findet man sie auch. Ja? Also es ist auch mit dem Nachnamen Meier. Der eine Meier mit I, der andere Meier mit Y, dann mit EI. Ja? Je nachdem, wo der Pfarrer herkam, so hat er den Namen geschrieben. Ja? Bei uns in der Gegend ist es standardmäßig der Meier mit AY. Ja? Und dann kam er von woanders her, dann hat er den Meier mit AI geschrieben. Oder kam er von Norddeutschland runter, dann hat er ihn sogar nicht mit EY geschrieben. Das ist also, obwohl das der gleiche Mann war, der auch 2 Jahre vorher beim ersten Kind mit AY geschrieben wurde. Ja,
also das. Also die größten Steine haben euch eigentlich faule Pfarrer in den Weg gelegt.
Ah, nicht faule Pfarrer, sondern einfach Pfarrer, die das Schreiben eben so gewohnt waren, wie sie es gelernt haben. Das, ja, ist ganz einfach. Man muss... Da muss man ehrlich sein, das waren auch nicht die hellsten. Ja.
Die haben halt ihren Job gemacht.
Die haben halt ihren Job gemacht. Und man sieht es auch in den Kirchenbüchern, wenn sie frisch im Amt waren, jung, ja, da sind die Kirchenbücher akkurat geschrieben. Und je länger da sie im Amt waren, umso schlampiger wurden sie. Ja. Und da wurde manchmal auch gar nichts mehr eingetragen. Ich habe also einen Pfarrer, der ist lustig. Der ist wirklich... Da sieht man auf dem Kirchenbuch die Rotweinflecken und dann hat er wieder alles geschrieben. Und dann steht bei einem Hochzeitseintrag, steht drin, guck Anna, das ist richtig schwäbisch, ja, wie wächst am Edderseibart? Ich das, was soll der Ausdruck, guck Anna, wie wächst am Edderseibart? Also schau, Anna,
wächst ihm sein Bart.
Wie wächst dem sein Bart? Aber wer war der Etter? Und ich bin lange Zeit nicht dahinter gekommen, ja, weil der hat einen ganz anderen Namen. Was er mit dem Etter meinte. Bis ich in einer anderen Akte las, dass er sogenannter Scharwächter war. Und der Scharwächter war der, der am Sonntagmorgen, wenn die anderen in der Kirche waren, ums Dorfetter, also ums Dorf rumgehen musste, damit kein Gesindel ins Dorf war. Und derjenige war das, ja, und dem hat er bloß den Etter genannt, ja, und nicht.
Hast du dann eigentlich das Gefühl, wenn du solche Kirchenbücher durchgehst, ja, und du sagst es ja, manche, da lernst du die Pfarrer irgendwie richtig kennen. So, also hast du das Gefühl, Pfarrer vor 200, 300 Jahren, die kannst du dir fast bildlich vorstellen?
Eigentlich nicht. So genau waren sie. Es gibt ein paar, die kann man sich wirklich vorstellen. Ja, also ich habe einen, da gibt's sogar, von dem gibt es sogar ein Bild. Ja, also da hat einer auch ein Bild gemalt. Das ist, den kann man sich so richtig vorstellen. Aber es gibt auch Pfarrer, so berühmte Pfarrer hier in der Gegend. Die alte Karte aus dem 30-jährigen Krieg vom Ulmer Gebiet hier, ja, die 1646 ist sie, glaube ich, vollendet worden. Also mitten noch im 30-jährigen Krieg hat er die Karte gemalt. Pfarrer Bachmeier aus Altheim, der hat die Karte schon nach trigonomischen Regeln vermessen. Und das im 30-jährigen Krieg ist er mit dem Messstab und mit dem...
Ist der losgezogen.
War also das ist eigentlich, wenn man die Karte anschaut, das ist was Tolles. Ja. Und ja. Da sind dann auch wieder, das ist die einzige Karte, die auch genealogische Daten drin hat.
Also auch für euch extrem wichtig.
Ja, ist auch für uns wieder wichtig. Da ist ein Tod von einem Pfarrer drin, ja, wo der auf seiner Reise verstorben ist hier in der Ecke. Und dann von einem... Rittmeister, der bei uns in der Nähe von Gussenstadt umgekommen ist, ja, der Forstmeister von Altheim, ja, der stand sonst nirgends, ja, stehen auf der Karte, ja, die genealogischen Daten. Das sind natürlich so Funde, die man auch als Genealoge dann bei Ausstellungen dann so ausschlachtet, ja, mit dem gehe ich dann immer wieder mal hausieren.
Da bist du sehr stolz dran. Ja. Ja, ich habe was du nicht hast. Ja. Willi, es ist ein faszinierendes Thema und es ist ein wirklich breites und unfassbar tiefes Thema. Ich hoffe, wir haben jetzt so ein bisschen auch das Interesse nochmal dran geweckt, wie weit man eigentlich da in die Ahnenforschung auch zurückgehen kann. Für alle Leute hier in der Region, an wen können sich denn Interessierte hier melden?
Also Interessierte, die sich für Ahnenforschung interessieren, können sich erstmal an mich wenden. Ja, da gibt es eine ganz einfache E-Mail-Adresse und eine ganz einfache Homepage. Die Homepage heißt afagev.de. Da findet man uns, da gibt es dann auch den Kontakt zu mir und die E-Mail-Adresse. Kann ich rausgeben, weil die ist weltbekannt. Vorsitzender@afagev.de. Ja, und da kann man dann an mich sich wenden. Wir haben hier in Ulm einen Stammtisch zusammen mit dem Verein für Familien- und Wappenkunde in Stuttgart, ja, oder Familienkunde Baden-Württemberg heißt es ja jetzt. Ja. Gibt es einen Ulmer Stammtisch. Da treffen wir uns immer monatlich im ESC draußen in der Gaststätte, einmal am Montagabend im Monat oder sonst bei uns in Aibach, in unserem Archiv, jeden ersten Mittwoch im Monat und jeden dritten Samstag im Monat.
Wie kann ich mir so einen Stammtisch von euch vorstellen?
Es ist unterschiedlich. Mal sitzt man nur zusammen, redet über dies und jenes. Mal macht man einen Vortrag. Es ist also sehr unterschiedlich. Dann wird unterhalten. Ja, also jetzt in Aibach im Archiv, da wird gearbeitet. Ja, da gibt's dann Problemlösungen hin und her. Da komme ich nicht weiter. Da muss ich. Da wird gearbeitet. Dann gibt's noch den Generationentreff Ulm-Neu-Ulm. Da tauchen wir auch ab und zu mal auf mit Vorträgen oder mit, dass man sich da über Ahnenforschung austauscht. Das ist aber in unregelmäßigen Abständen. Da sind unser dritter Vorsitzender ist er zwischenzeitlich und Archivar. Und einer unserer Vorstandsmitglieder, die machen das in Ulm. Da kann man sich über den Generationentreff an die Ahnenforschung heranwagen. Also es ist immer irgendwo. Aber wenn es bei mir ankommt, dann wird es auch beantwortet.
Wunderbar. Ja. Also man kommt auf jeden Fall, kommt auf Willi zu, wenn ihr Lust habt auf Ahnenforschung, wenn ihr euch dafür interessiert, welche Verwandte habe ich denn überhaupt und bis wie weit kann ich da zurückgehen. Also wir haben heute drüber geredet, bis ins 16., 15. Jahrhundert kommt man da. Willi, Es war ein wirklich interessantes Gespräch mit dir. Ich hoffe, wir haben auch echt Interesse geweckt für euch da draußen. Es ist unfassbar spannend und ich bin auch jetzt wirklich, ich will rausfinden, was eigentlich meine Ahnen sind.
Ja, macht
ich komme ja nicht ganz aus der Ecke.
Wo kommst du her?
Dachau-Fürstenfeldbruck bei München. Ja. Also, aber ich bin mal gespannt, weil wer weiß, vielleicht habe ich ja auch tatsächlich mal Wurzeln hier in Schwaben gehabt. Dann irgendwo wieder nach Bayern gezogen und jetzt komme ich hier wieder zurück. Ne? Wir haben vorhin über so eine Weltkarte gesprochen.
Ja.
Ich glaube, da kann auch jeder so ein bisschen über Deutschland vielleicht sich so eine kleine Tour ziehen.
Meine Frau zum Beispiel ist gebürtig aus Augsburg. Ja? Vaterseite kommt aus dem Bergischen Land. Mütterliche Seite kommt aus Blankenburg im Harz-Ecke. Ja? Es ist also, da kommt alles Mögliche zusammen. Ja? Es ist... Die Welt ist klein und es gab schon immer Völkerwanderung. Und man glaubt nicht, wie viele Leute, dass man in den Vorfahren hat, man, wie sagt man heute so schön, mit Migrationshintergrund. Ja? Ich glaube, ich bin der Einzige, der keine Leute in den Vorfahren hat mit Migrationshintergrund.
Ja, aber theoretisch, also wenn man mal hier die Ahnenforschung zurückgeht, dann hat wahrscheinlich jeder.
Immer,
sind irgendwo migriert. Völkerwanderung gab es schon immer, ja.
Ja, es gibt immer Leute migriert. Also jeder hat Migrationshintergrund, von irgendwoher. Eins noch, man muss eins wissen, Deutschland war ja noch im 19. Jahrhundert erst zum einem großen Reich geworden, ja. Ich komme aus Gussenstadt. Gussenstadt war ein württembergischer Ort. Ja? Der Nachbarort Waldhausen gehörte zum Landgebiet Ulm. Das Landgebiet Ulm wurde bayerisch. So, wenn eine Frau aus Waldhausen in Gussenstadt heiraten wollte, musste sie auswandern. Ich habe eine Auswanderungsurkunde von einer Frau, die ausgewandert ist von Bayern nach Württemberg. Ja, also die musste auswandern.
Ja, früher Fürstentümer und sowas. Ja. Ne, war Deutschland ein Fleckenfeld.
Ja, es war ein Fleckenteppich bei uns. Ja, das ist, und da sieht man dann, und auch die Herrschaften früher, ja, unser Ort war zwar in einem Klosteramt angehörig, einem Kloster, aber wenn man es richtig tief in die Geschichte reingeht, dann hat nicht nur das Kloster Besitztum gehabt, dann hat das Hospital in Geisingen Besitztum gehabt, dann haben die von Rechberg Besitztum gehabt und viele mehr, ja, sodass man im Endeffekt all diese Archive auch durchschauen muss, wenn man wieder was wissen will.
Und das ist ein wahnsinniger Aufwand, wie wir kennengelernt haben.
Das macht Spaß, das macht unheimlich Spaß.
Das ist das Wichtigste.
Und das ist
man
darf auch nur nicht aufgeben.
Ja, klar, natürlich. Weil irgendwo kommt man immer bei jemandem wieder raus. Ne? Also, wenn ihr auch eure Ahnen erforschen wollt, Willi Martin Jäger ist euer Mann dafür. Kontaktiert ihn, er hat es ja vorhin schon gesagt, afagev.de. Das ist die Webseite. Willi, großen herzlichen Dank, dass du da warst. Bitte. Hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht und ich fand es wirklich, also in welche Geschichten man da hineingestolpert ist, toll. Danke.
Bitte.
Und damit war es das von uns für diese Folge vom Ulmer Weihnachtsmarktstudio und wir sind dann bei der nächsten auch wieder für euch dabei.
Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio, direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Jeden Tag eine neue Folge, klingt mit Glühwein sogar noch besser. Donau 3.